Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag heute. Heute Morgen mit dem Thema Teil 2 von dem, was wir letztes Mal begonnen haben, unter dem Haupttitel Tiere und Pflanzen in der Bibel. Letztes Mal hatten wir dann Teil 1 behandelt, Tiere im Buch der Sprüche, und heute Teil 2, Tiere und Pflanzen im Hohenlied. Salomo, der Autor des Hohenliedes, war ja ein gewaltiger Kenner von Pflanzen und Tieren. In 1. Könige lesen wir von dem jungen Salomo, der über alle möglichen Pflanzen in der Natur redete, von den kleinsten Pflanzen bis hin zu den Zedern des Libanon. Also ein Pflanzen- und Tierkenner wie Salomo müsste noch geboren werden. Allein im Hohenlied finden wir etwa 23 verschiedene Pflanzen erwähnt, in diesen 8 Kapiteln. Und wenn man bedenkt, überhaupt in der ganzen Bibel, mit weit über 1000 Kapiteln, werden etwa 110 Pflanzenarten erwähnt. Dann ist das eigentlich schon beeindruckend, circa 23 allein im Hohenlied. Da wird von dem Aloebaum gesprochen, es geht um die Alraune, den Apfelbaum, Balsambaum. Sehr viele Stellen handeln von der edlen Weinrebe. Dann aber finden wir auch Gras, Feigenbaum, Granatbaum, der Hennabusch wird wiederholt erwähnt, dann die Lilie, die Myrrhe, Narde, Narzisse, der Nussbaum, der Olivenbaum, die Dattelpalme, der scharlachrote Hahnenfuß, sodann Safran, Weihrauchbaum, Weizen, Würzrohr, die Zeder und schließlich die Zypresse. An Tieren finden wir 19 Tiere oder Hinweise auf verschiedene Tiere, angefangen mit der Honigbiene über den Elefanten, dann immer noch wie bei den Pflanzen in alphabetischer Reihenfolge, die Felsentaube, der Fuchs, die Gazelle, der Gelbsteißbülbül, dann der Hirsch, und zwar das Männchen und die Hirschkuh, wird erwähnt, der Bulle und die Kuh. Dann die Kermesschildlaus, der Leopard, der Löwe, das Pferd, die Purpurschnecke, der Rabe, das Schaf, der Steinbock aus Engedi. Und schließlich die Turteltaube und die Hausziege. Nun, bevor wir so auf verschiedene Stellen im Zusammenhang mit einer Auswahl von Tieren und Pflanzen aus dem Hohenlied eingehen, ein paar grundsätzliche Dinge zum Hohenlied. Wer ist der Autor? Kapitel 1,1 gibt uns Auskunft, das Lied der Lieder von Salomo. Salomo, der König war, nach strenger Chronologie, 971 bis 931 vor Christus, schrieb dieses Buch in der Frühzeit seiner Regierung. Also ein Buch, das fast 3000 Jahre alt ist. Hohes Lied, auf Hebräisch Shir HaShirim, das Lied der Lieder, bedeutet das schönste Lied. In 1. Könige 5, wo wir eine Beschreibung finden über die ungewöhnliche Weisheit Salomos und auch über seine Kenntnis der Natur. Da wird auch gesagt, dass Salomo insgesamt 1005 Lieder gedichtet hat. Aber das schönste aller Lieder ist eben Shir HaShirim, das hohe Lied. Wer sind die Adressaten? Das müssen wir uns ja auch immer wieder fragen bei Bibelbüchern. Gerade im Neuen Testament, bei den Briefen, ist das oft einfach. Die Korintherbriefe waren geschrieben an die Gemeinde von Korinth, der Römerbrief an die Gemeinde in Rom und so weiter. Aber an wen richtet sich das Hohelied? Nun, die ersten Adressaten waren die Töchter Jerusalems. Wir lesen in Hosea 2, Vers 7. In Hohelied 2, Vers 7. Das ist der Refrain des Buches, der dreimal vorkommt. 2, Vers 7. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen und bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht wecket, noch aufwecket die Liebe, bis es ihr gefällt. Und so wiederholt sich das dreimal, dieser Refrain. Immer die Töchter Jerusalems werden angesprochen. Also die jungen, heranwachsenden Mädchen und Frauen in Jerusalem. Aber dann war das Hohelied natürlich geschrieben, auch für das ganze Volk Israel und schließlich im Licht des Neuen Testamentes auch für die Gemeinde. Römer 15 sagt, dass alles im Alten Testament für die Gemeinde geschrieben wurde, zu ihrer Belehrung. Und dann für die Menschheit überhaupt. Aber dass die Töchter Jerusalems die ersten Adressaten sind, das hat schon noch seine Bedeutung, wie wir gleich sehen werden. Jetzt, wie müssen wir das Hohelied auslegen? Es ist ganz wichtig, dass wir verschiedene, mindestens vier verschiedene Bedeutungsebenen unterscheiden. Erstens wörtlich und historisch. Das ist die erste Bedeutungsebene. Das ist wichtig in der ganzen Bibel, dass man zuerst das beachtet, bevor man irgendwelche Anwendungen und Übertragungen macht. Wörtlich und historisch ist das Hohelied eine Beschreibung der ehelichen Liebe zwischen Salomo und Sulamit. Es geht übrigens nicht um die Verlobungszeit, auch wenn Sulamit wiederholt Braut genannt wird. Braut kann bedeuten die Verlobte oder auch die gerade jung Verheiratete. Das kennen wir auch im Deutschen, nicht wahr? Am Hochzeitstag nennt man die junge Ehefrau immer noch Braut. Aber sie ist nicht mehr die Verlobte, sie ist bereits die junge Frau. Und so ist es auch im Hohelied. Das ist sehr wichtig, sonst kommt man in der Anwendung auf ganz falsche Schlüsse. Es geht um die eheliche Liebe, wo einander alles geschenkt wird, was in der Verlobung nicht möglich ist. Zweitens, die zweite Ebene, wörtlich, nochmals wörtlich, aber angewendet auf die Leser. Es bringt uns nicht so viel, wenn wir nur eine Beschreibung sehen von Salomo und Sulamit. Wir müssen uns fragen, was hat diese eheliche Liebe für uns zu bedeuten? Und das ist die zweite Ebene, die Anwendung auf die Leser. Es ist ganz allgemein ein Lob auf die Ehe und die Schönheit dieser Beziehung, und zwar auf allen Ebenen, körperliche und seelische Einheit. Denken wir an Hebräer 13, Vers 4, die Ehe sei geehrt in allem. Da sind alle Aspekte der Ehe gemeint. Und da soll die Ehe geehrt sein. Da hilft das Hohelied sehr, sehr viel. Die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett unbefleckt. Hure aber und Ehebrecher wird Gott richten. Hure bezeichnet in der Bibel Menschen, die Geschlechtsverkehr ausführen außerhalb der Ehe. In allen Varianten. Und Ehebrecher sind Menschen, die Geschlechtsverkehr begehen neben der Ehe. Also der Hure kann sein auch vor der Ehe, auch neben der Ehe, auch Homosexualität ist gemeint, alles. Hure aber und Ehebrecher wird Gott richten. Das Hohelied ist indirekt eine Verurteilung aller Verdrehungen der ehelichen Liebe. Also eine Verurteilung von vorehelicher Beziehung, Ehebruch, Polygamie, also dass ein Mann mehrere Frauen heiratet, aber auch eine Verurteilung des Zölibats, wo man den Menschen verbietet zu heiraten, Homosexualität etc. Das Hohelied betont das Schöne der ehelichen Sexualität. Und dies steht im Kontrast zu allem Schmutz. Die Sexualität wird in einer blumigen Sprache der Reinheit beschrieben. Sie vermeidet alles Derbe und Widerliche. Mit anderen Worten, das Hohelied ist eigentlich eine ausführliche Ausdeutung in 8 Kapiteln von dem einen Vers 1. Mose 2, Vers 24, wo Mose ableitet aus der Erschaffung von Adam und Eva. Und zwar so, dass die Eva aus der Rippe des Adam erschaffen war, so dass er sagen konnte, dass sie Fleisch von seinem Fleisch ist und Gebein von seinem Gebein. Da leitet Mose ab: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Dawak heißt auch ankleben. Und sie werden ein Fleisch sein. Eine dritte Bedeutungsebene des Hohenliedes ist die Übertragung auf den Überrest Israels, das irdische Volk Gottes. Im Hohenlied finden wir eine prophetische Komponente, einen prophetischen Aspekt. Da wird der gläubige Überrest nach der Entrückung der Gemeinde beschrieben in Sulamit. Und dieser Überrest wird sich dann mit dem Messias Jesus verbinden, der wiederkommt als Richter und König der Welt auf dem Ölberg. Eine vierte Übertragung ist dann die Übertragung auf die Gemeinde, das himmlische Volk Gottes. Israel, das irdische Volk Gottes, ist ein Abbild des himmlischen Volkes Gottes, der Gemeinde. Nach Epheser 5, 22 bis 33 ist Christus der Ehemann und die Gemeinde, bestehend aus den Gläubigen von Pfingsten, Apostelgeschichte 2, bis zur Entrückung der Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, 13 und folgende. Die Gemeinde ist die Ehefrau von Jesus Christus. Und genau diese Beziehung wird durch den Heiligen Geist ebenfalls im Hohenlied beschrieben. Natürlich, aus einer anderen Perspektive gesehen, ist die Gemeinde heute mit Christus verlobt. So steht das in 2. Korinther 11, Vers 2. Und die Gemeinde wird in der Zukunft als Braut des Lammes nach der Entrückung heiraten. Das beschreibt uns Offenbarung 19, 7 bis 9, die Hochzeit des Lammes. Aber das ist einfach eine andere Seite der Medaille. Die Gemeinde wird einerseits beschrieben in Epheser 5 als verheiratet, weil der Herr bei uns ist und ganz nahe ist, so wie das in der Ehebeziehung zwischen Mann und Frau der Fall ist. Der Jesus sagt in Matthäus 28 seinen Jüngern: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ja, er ist alle Zeit bei uns, weil er der ewige Gott ist und allgegenwärtig ist. Aber als Mensch ist Jesus Christus auferstanden, in den Himmel gefahren und jetzt zur Rechten Gottes in der himmlischen Herrlichkeit. Er ist nicht hier. Also genauso wie man in der Ehe, in der Verlobung getrennt ist, so ist die Gemeinde hier auf Erden getrennt von Jesus Christus, dem Menschensohn, im Himmel. Und er wird erst in der Zukunft wiederkommen und dann wird die Hochzeit geschehen. Das sind einfach zwei verschiedene Seiten der Medaille. Aber im Hohenlied geht es eben ganz speziell um die Beziehung von Ehemann und Ehefrau. Das Hohelied hat auch die Funktion eines Schutzes vor Missbrauch der Liebe und Sexualität. Denn dieses Buch zeigt uns den Weg zu einer wirklich glücklichen Ehe. Und das kommt eben zum Ausdruck in dem Refrain, der wie gesagt dreimal in dem Buch vorkommt. Kapitel 2, Vers 7, 3, 5 und 8, Vers 4. Da wird gesagt: Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, dass ihr nicht weckt, noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Also hier wird gezeigt, dass man die Liebe zu früh wecken kann und dass dann eine Fehlentwicklung geschehen kann. Und dreimal eben im Refrain werden die Töchter Jerusalems davor gewarnt. Sie sollen sich so verhalten, dass die Liebe nicht irgendwie in einem falschen Moment und zu früh geweckt wird, so dass dadurch etwas Falsches entsteht. Wir sehen, dieser Refrain ist hochaktuell heute, wo wir das Riesenproblem haben durch die linke Politik, die versucht, die Frühsexualisierung der Kinder hinzukriegen. Bis in den Kindergarten sollen die Kinder mit Sexualunterricht, und zwar Sexualunterricht, der pervers ist, aufgeklärt werden. Und sie sollen sogar erste Übungen dazu machen, in Körperkontakt untereinander. Ganz schrecklich. Und das schädigt die Kinder für das ganze Leben. Und das ist genau das, wovor hier gewarnt wird, dass ihr nicht weckt, noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Es ist ja auch wichtig im Rahmen einer funktionierenden Familie, dass die Kinder aufgeklärt werden, aber ihrer Entwicklung entsprechend. Und das ist von Kind zu Kind eben nicht gleich. Wir haben das auch gesehen, bei uns waren gewisse, die waren so schnell reif und andere weniger. Und das muss alles der individuellen Entwicklung angepasst werden. Und es soll nichts geweckt werden zu einem Zeitpunkt, wo das gar noch nicht reif ist. Das gibt Fehlentwicklungen und schädigt die Kinder. Und darum ist also dieser Refrain sehr, sehr aktuell in der heutigen Zeit. Und ermutigt uns in dieser Sache auch wirklich einen Kampf auszuüben, dass wir uns das nicht bieten lassen, das nicht akzeptieren. Es geht um die nächste Generation, die da durch linke Politik und Ideologie verdorben werden soll, um dem marxistischen Denken angepasst zu werden. Nun, in diesem Refrain heißt es: Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes. Warum genau diese beiden Tiere? Jetzt sind wir ja bereits schon im Thema drin. Tiere und Pflanzen im Hohen Lied. Nun, die Gazelle in der Bibel, in Israel, ist ganz speziell die Dorcas-Gazelle. Ein so liebliches Tier, wie man hier auf den Bildern sieht. Aber das sind Tiere, die sind unglaublich scheu. Also nur kleine Bewegungen und das schon im Abstand von mehreren hundert Metern reichen, dass diese Tiere eine Gefahr sehen und fliehen. Und sie haben auch einen unglaublichen Gehörsinn und Geschmackssinn, um Menschen auf große Distanzen wahrnehmen zu können. Und so muss man ganz ruhig sein, um die ja nicht zu stören, wenn man sie beim Grasen beobachten kann. Und das zeigt jetzt eben in dieser Beschwörung an die Töchter Jerusalems: Weckt nicht die Liebe, sei ganz still. So wie man still sein muss, wenn man Dorcas-Gazellen beobachtet von Weitem. Da darf man nicht reden, da darf man nicht sich räuspern, da darf man sich nicht zu fest bewegen. Man darf sich eben diesen Tieren nicht irgendwie zeigen und bewusst machen. Das wird als Vergleich gebracht. Und natürlich auch noch die Hirschkuh als weiteres Beispiel. Ebenfalls ein so ängstliches Tier, dass man sehr schnell in die Flucht treibt. Bei der Beobachtung muss man ganz ruhig sein. Der biblische Hirsch, beziehungsweise die biblische Hirschkuh, das ist der Darmhirsch. Es gibt auch einen Darmhirsch in Europa. Lateinisch ist das Dama, Dama, Dama. Und der israelische Darmhirsch, das ist eben der sogenannte mesopotamische Darmhirsch. Dama, Dama, Mesopotamica. Ja, also mit diesen beiden Vergleichen, Gazelle und Hirschkuh, in den älteren Übersetzungen heißt es übrigens Hindin, das ist das alte, schöne Wort für Hirschkuh. Ganz ängstliche Tiere, die sollen ein Maßstab sein, wie vorsichtig man sein muss, um eben die Liebe nicht zu früh wecken. Und warum wird das den Töchtern Jerusalems gesagt? Ja, die sollen sich eben so verhalten und auch kleiden, dass sie nicht etwas wecken, das nicht geweckt werden soll. Das hat schon sehr viel zu sagen. Das drückt schon Dinge aus, die, da könnte man einen ganzen Vortrag darüber halten. Aber es ist eigentlich schon klar damit. Dieser Refrain kommt, wie gesagt, dreimal vor und teilt damit das ganze Hohelied in vier Teile. Also der Aufbau des Buches ergibt sich durch diesen Refrain. Die Strophe 1 finden wir nach dem Titel 1 Vers 1, das Hohelied von Salomo, beginnt die erste Strophe 1 Vers 2 bis 2 Vers 6 mit dem Thema die Freude der Liebe. Dann kommt der Refrain. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems. 2 Vers 7. Die Strophe 2 umfasst die Verse 2, 8 bis 3, 4 mit dem Thema die Sehnsucht der Liebe. Und dann kommt der Refrain, 3 Vers 5. Strophe 3, die Verse 3, 6 bis 8, 3 beschreiben das Thema die Höhen und Tiefen der Liebe. Und dann kommt der Refrain, 8 Vers 4. Und schließlich die letzte Strophe, ziemlich kurz, Strophe 4, da bleibt noch 8, 5 bis 14, die Vollkommenheit der Liebe. Wenn wir schon eben bei diesem Aspekt des Hohen Liedes sind, das uns zeigen will, was ist der richtige Weg zum ehelichen Glück und wie können wir geschützt werden vor Missbrauch der Liebe und Sexualität, da sollte man auch noch hinweisen, ganz am Schluss, in dem letzten Teil, in der letzten Strophe, wo es geht um die Vollkommenheit der Liebe, da steht in Kapitel 8, Vers 8, wir haben eine Schwester, eine kleine. Übrigens, die Schrägstriche in den Bibelzitaten hier in der Präsentation zeigen immer an, wo eine neue Zeile im Gedicht beginnt. Nicht wahr? Das ganze Hohelied ist ein Gedicht in Versform abgefasst. Und diese Schrägstriche zeigen eben, wo eine neue Zeile beginnt. Wir haben eine Schwester, eine kleine, die noch keine Brüste hat. Was sollen wir mit unserer Schwester tun, an dem Tage, da man um sie werben wird? Wenn sie eine Mauer ist, so wollen wir auf sie bauen, eine Zinne von Silber. Und wenn sie eine Tür ist, so wollen wir sie verschließen mit einem Zedernbrett. Seltsam, nicht wahr? Also, Sulamit hat eine Schwester, die ist aber noch nicht heiratsfähig und auch noch nicht reif. Eine kleine Schwester, die noch keine Brüste hat. Aber Sulamit macht sich Gedanken, wie geht das dann einmal, wenn diese Schwester eben reif ist und in ein Alter kommt, wo Männer sich für sie interessieren könnten. Und da wird gesagt in Vers 9, es gibt zwei verschiedene Arten von Mädchen oder jungen Frauen. Es gibt solche, die sind eine Mauer und es gibt solche, die sind eine Tür. Darum wird gesagt, wenn sie eine Mauer ist und danach und wenn sie eine Tür ist. Wenn sie eine Mauer ist, das ist ein junges Mädchen, das natürlicherweise eine Distanz hat, ganz natürlicherweise zu Männern. Eine gesunde Distanz und Entfernung, wie eine Mauer. Die kann man, da merkt jeder, die kann man nicht einfach haben. Die ist nicht gratis. Und auch nicht für Geld. Denn das ist auch das Billigste, was es gibt. Gratis oder für Geld. Aber das ist eine Mauer. Und es gibt aber auch solche, die sind von ihrer Art her so, dass sie eben mit einer Tür verglichen werden können. Die nicht so diese Distanz haben und eine Offenheit zeigen zum anderen Geschlecht. Nun, in dem Fall, wenn sie eine Mauer ist, also eine Zurückhaltung natürlicherweise an den Tag legt, dann soll das noch verziert werden. So wollen wir auf sie bauen, eine Zinne von Silber. Also auf diese Mauer bauen wir einen Schmuck obendrauf, kleine Türmchen, eine Zinne aus Silber. Denn diese Zurückhaltung und diese gesunde Distanz zum anderen Geschlecht, das ist etwas, was Würdevolles. Und das verdient eine goldene, eine silberne Zinne. Und so heißt es ja auch in 1. Timotheus 2 allgemein von den Frauen, sie sollen sich schmücken mit, wir können die Stelle ganz kurz aufschlagen, 1. Timotheus 2, Vers 8. Das ist ein Befehl von Paulus an die Frauen, dass sie sich schmücken sollen. Das liegt ja schon in der Natur der Frau. Wieso muss das noch befohlen werden? Ja, 2 Vers 8. Ich will nun, das ist ein apostolischer Wille, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Und jetzt kommt Vers 9. Desgleichen auch, das ist also nochmals apostolisch, ich will, desgleichen auch, dass die Frauen in bescheidenem, oder man kann auch übersetzen, anständigem, ehrbarem Äußeren, mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit sich schmücken. Und dann erklärt er eben, wenn er befiehlt, sich zu schmücken, da meint er jetzt eben nicht die Haarflechten, Gold, Perlen, kostbare Kleidung, sondern er meint eben dieses ehrbare Äußere, mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit geschmückt zu sein. Also diese Zurückhaltung und dieser Anstand in der äußeren Erscheinung, das ist ein Schmuck für die Frau und erhöht enorm den Wert der Person. Nicht wahr? In unserer Gesellschaft ist das genau das Gegenteil. Da sucht man durch eine Sexualisierung der Kleider, versucht man die Frauen eben dazu zu bringen, sich auf diese Art zu schmücken. Aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. Also nicht der große Ausschnitt, der kurze Rock und so weiter, die enge Kleidung soll der Schmuck sein, sondern genau das Gegenteil. Sittsamkeit soll der Schmuck sein. Dass das genau das ist, was ins Auge fällt. Und nun wird hier also hier gesagt, wenn sie eine Tür ist, so wollen wir sie verschließen mit einem Zedernbrett. Ja, dann helfen wir ihr, dass sie diese Distanz bekommt. Und da sehen wir, wie wichtig die Umwelt ist für ein heranwachsendes Mädchen, eine junge Frau, dass sie auch von da den Input bekommt. Eben wenn sie eine Tür ist, dann soll man da ein Zedernbrett hinmachen, um diesen Zugang zu verschließen. Und warum genau ein Zedernbrett? Das ist einer der schönsten Bäume, die es gibt, die Zeder. Und zwar die Libanon-Zeder ist natürlich in der Bibel gemeint. Der Libanon war ja bekannt in der Antike für diese Vielzahl von Zedern. Heute ist es so, dass man fast keine mehr findet. Also ich war mal auf dem höchsten Punkt des Libanon-Gebirges. Mit dem Auto hinauf und da gab es ganz viel Schnee da oben. Und dann ging ich in einen kleinen Zedernwald. Das ist das Gebiet, das heißt Erez, das heißt auf Arabisch Zeder. Und da musste man Eintritt bezahlen, um einen Spaziergang im Zedernwald zu machen. Stellen Sie sich mal vor, das war ja der Schmuck des Libanon in der Antike und darum hat auch der Libanon heute noch in seinem Wappen die Zeder. Das erinnert noch an die alte Zeit, bevor alles durch Raubbau, beispiellosen Raubbau zerstört worden ist. Ja, also die Libanon-Zeder ist ein wunderbarer Baum, kann 30 bis 50 Meter hoch werden. In der jüngeren Zeit baut er sich so auf wie eine Pyramide. Und das Holz ist besonders kostbar. Darum hat ja auch Salomo sehr, sehr viel Zedernholz von Hiram, dem König von Tyrus, nach Jerusalem bringen lassen, um den Tempel zu bauen. Das ist ein wunderbares Holz, hat auch einen ganz besonderen Geschmack. Übrigens so stark, dass man, es reicht ein kleines Stückchen Zederholz in den Kleiderkasten zu tun und das schützt die Kleider vor Motten. Also die Motten mögen das nicht. Ja, und dieser schöne Baum, der eben ein so begehrtes Holz liefert, das ist das Holz, aus dem Sulamit eben ein Brett machen will für ihre Schwester, falls sie eine Tür ist, um sie damit zuzuschließen. Ein wertvollen, wohlriechenden Holz. Ja, das wäre eben zum Zedernbrett. Und da hätten wir auch wieder eine Pflanze im Hohenlied behandelt damit. Ich verweise an dieser Stelle noch, wenn wir immer noch bei dem Thema sind, Schutz vor Missbrauch der Liebe und Sexualität, auf das Thema vom verschlossenen Garten. Da wird das nochmals behandelt in Kapitel 4. Aber darauf kommen wir dann später zu sprechen. Der Schlüsselvers des Hohen Liedes findet sich in der vierten Strophe, eben da, wo die Vollkommenheit der Liebe krönend beschrieben wird in dem Buch. Ich lese aus Kapitel 8. Die Verse 6 bis 7. Sulamit spricht: Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jas. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses um die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Also hier wird die Liebe beschrieben als eine Flamme Jahs. Jah ist die Kurzform von Yahweh, der Gottesname in der Bibel. Gott heißt Yahweh, der Ewigseiende, Unwandelbare. Die Liebe ist eine Flamme, die kommt von ihm, dem ewigen Gott der Bibel. Aber hier wird gesagt, der Tod sei gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol, seine Eifersucht, und dann die Gluten davon sind Feuergluten. Aber wer eine gute Übersetzung hat, der hat wie bei der alten Elberfelder hier noch eine kleine Bemerkung. Da steht eigentlich, bei Feuerflamme, eigentlich ihre Blitze sind feurige Blitzstrahlen. Also dieses Feuer der Liebe wird eigentlich beschrieben als ein Blitz, feurige Blitzstrahlen. Und so illustriert dieses Bild hier, dieses wunderbare Blitzbild, was echte Liebe in der Ehe ist. Sie kommt von Gott. Und große Wasser können diese Liebe nicht auslöschen. Ich war große Wasser. Die können Feuer auslöschen, natürlich. Und woran soll man denken bei großen Wassern? Ja, zum Beispiel an die Niagara Falls, da an der Grenze zwischen USA und Kanada. Diese gewaltigen Wasserfälle. Wenn man dort steht, bekommt man einen Eindruck. Auf beiden Seiten lohnt es sich zu schauen. Auf der kanadischen Seite und auf der amerikanischen Seite. Es ist so beeindruckend. Das sind große Wasser. Die könnten irgendein Feuer, ein großes Feuer löschen, natürlich. Aber wie soll man damit einen Blitz löschen? Das geht eben nicht. Und da war jemand dann später, nachdem er bei den Niagara Falls gewesen war, noch in Südamerika, dort an der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien. Und diese Wasserfälle, muss Iguazu, die muss man gesehen haben. Da hat dann diese Person, das war übrigens politisch eine ganz wichtige Person, hat dann gesagt, poor Niagara Falls. Auf 3 Kilometern Länge stürzt dort das Wasser ab in gewaltige Tiefe. Also wenn man wissen will, was große Wasser sind, und Iguazu heißt in der Indianersprache, heißt das große Wasser. Ja, dann weiß man, damit könnte man jedes Feuer löschen, aber nicht Blitze. Und die Liebe Gottes sind eben blitzende Blitzstrahlen. Die können durch nichts gelöscht werden. Und wenn wir das jetzt eben beziehen auf Jesus Christus, der in seiner Beziehung eben zur Gemeinde beziehungsweise zum irdischen Volk Israel seine Liebe bewiesen hat, indem er in den Tod ging, das zeigt uns, was echte Liebe ist. Natürlich wird in Epheser 5 auch gesagt, dass die Männer bereit sein sollen, für ihre Frauen zu sterben. Aber genau das hat der Herr Jesus gemacht. Und darum steht hier, die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Der Herr Jesus sah uns in unserem Zustand der Sünde gebunden durch Satan. Und er konnte das nicht ertragen, dass die Sünde und Satan über uns herrscht und nicht er. Und darum war er bereit, in den Tod zu gehen, das Schlimmste zu erleiden. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Und dann wie der Scheol, ihre Eifersucht. Scheol, das ist das Totenreich. Der Jesus ging in den Tod, in den Bereich des Todes hinein, weil er einen solchen Eifer hatte, der nicht tolerieren konnte, dass irgendetwas oder irgendjemand anders über uns herrscht und uns führt als er. Das ist der Maßstab für die Liebe im Hohenlied. Diese Blitzstrahlen, die eben auch die Wasser von Iguazu nicht löschen können. Wie man das hier sieht in dieser Animation. Ja, jetzt kommen wir nach diesen einleitenden Bemerkungen zum Hohenlied zu Teil 2, Jahresablauf. 2, Vers 10 bis 15. Wir gehen ja nicht Vers für Vers durch das Hohenlied und wir behandeln auch nicht alle Tiere und Pflanzen, sondern eine Auswahl. Und wir haben in Kapitel 2, Vers 10 bis 15 eine herrliche Beschreibung des ganzen Jahreszyklus der Natur in Israel. Und es ist so, wenn man echt verliebt ist, dann liebt man auch die Natur und empfindet auch viele Dinge in der Natur ganz anders. Irgendwie noch tiefer. Das hängt eben zusammen mit Romantik. Und das Hohelied zeigt, das muss so sein. Und wir finden darum eben gerade im Hohelied so viel Beschreibungen der Natur, eben nicht nur Einzelheiten der Natur, Pflanzen und Tiere, sondern auch die Zusammenhänge der Natur. Ich lese 2 Vers 10. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Übrigens, interessant, all diese Kosenamen im Hohenlied. Und da kann einer überrascht sein, was Salomo nennt seine Frau, seine Freundin. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die denken, wenn die Frau ist, dann ist sie nicht mehr die Freundin. Das ist ein totaler Unsinn. Meine Frau ist meine beste Freundin, natürlich. Das muss so sein. Und darum eben sagt Salomo zu Sulamit, mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Er nennt sie auch meine Schöne. Das ist, da kann einer sagen, ja, eine Frau weiß schon, wenn sie schön ist, da muss man nicht immer sagen. Natürlich muss man es immer wieder sagen, das Hohelied zeigt das. Und natürlich, Abraham wusste auch, dass seine Frau schön war. Und das übrigens noch mit 65 in 1. Mose 12. Und darum hatte er Angst, dass die Ägypter ihn umbringen würden, wenn sie sehen, wie schön sie ist. Und dann, als sie nach Ägypten kamen, da heißt es, dass die Fürsten dem Pharao die Schönheit Sarahs priesen und sie sahen, dass sie sehr schön war. Traurig. Abraham hätte sagen müssen, du bist sehr schön. Er sagte ihr nur, ich weiß, dass du schön bist. Aber die anderen, die merkten dann, dass Sarah sehr schön ist. Und das ist traurig. Wenn das nicht der Mann merkt, sondern die anderen dann sagen. So sollte das nicht sein. Nun, Vers 11. Denn siehe, der Winter ist vorbei. Der Regen ist vorüber, er ist dahin. Die Nizanim erscheinen im Lande. Die Zeit des Samir ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Da ist in diesen Verszeilen der Jahresablauf so beschrieben. Wenn Salomo sagt, denn siehe, der Winter ist vorbei. Der Winter in Israel ist die Zeit des Regens. Beginnt in der zweiten Hälfte Oktober nach dem Laubhüttenfest und dauert an bis Ende März. Also Vers 11a, die erste Zeile, erste und zweite Zeile besagen, die Winterzeit, die Regenzeit von Oktober bis März ist jetzt vorbei. Was kommt jetzt? Vers 12. Die Nizanim erscheinen im Lande. Es kann sein, dass in ihrer Übersetzung einfach steht, die Blumen erscheinen im Lande. Aber dann wäre das eher das allgemeine Wort für Blumen, Brachim. Die Brachim erscheinen im Lande, aber hier steht die Nizanim. Das heißt die Blühenden, wörtlich. Und das bezeichnet hier ganz speziell den scharlachroten Hahnenfuß. Der blüht anfangs April in Israel. Also eben die Regenzeit, Ende März vorbei. Und jetzt anfangs April kommen die Nizanim, der scharlachrote Hahnenfuß erscheint im Land. Da sehen wir ihn. Lateinisch Ranunculus asiaticus. Schönes Blümchen kündigt an das neue Leben der Frühlingszeit. Aber dann geht es weiter. Die Zeit des Samir ist gekommen. Und es kann sein, dass da in Ihrer Bibel nur übersetzt ist, die Zeit des Gesangs ist gekommen. Aber Samir heißt wirklich Sänger. Aber es bezeichnet einen ganz bestimmten Vogel, nämlich den Gelbsteißbülbül. Das ist ein Vogel, den kann man in ganz Israel antreffen. Und sehr, sehr verbreitet, aber man muss ein Auge haben dafür, sonst sieht man ihn nicht. Und der hat das ganze Jahr durch eine monotone Stimme, aber wenn dann im April die Paarungszeit des Samir kommt, dann beginnt er plötzlich mit einem melodischen Wohlklang zu singen. Und darum, die Zeit des Samir, wo er so schön singt, in der Paarungszeit, das ist jetzt gekommen. Hier sehen wir den Gelbsteißbülbül. Sieht man den Steiß? Ein bisschen gelb, ja? Und die Augen, diese Ringe um die Augen sind ganz typisch. Und dann eben dieser schwarze Kopf, abgehoben vom übrigen Körper, so erkennt man ihn sofort. Bülbül ist übrigens ein arabisches Wort, heißt Sänger. Also entspricht dem hebräischen Wort Samir. Und dann, weil er einen gelben Steiß hat, sagen wir noch Gelbsteiß, Bülbül. Ist ein Singvogel. Und die Gläubigen werden ja im Neuen Testament aufgerufen, Epheser 5, Vers 18, Kolosser 3, Vers 16, eben dem christlichen Gesang viel Bedeutung einzuräumen. Da wird gesprochen von geistlichen Liedern und Lobliedern und Psalmen, die wir durch den Heiligen Geist geleitet singen und spielen sollen, auch mit Instrumenten nach Epheser 5. Und dann die nächste Verszeile sagt, und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Nun, ich habe gesagt, im April kommt der schöne Gesang des Gelbsteißbülbüls und dann früh im Mai kommt die Paarungszeit der Turteltauben. Sehen wir, also die ganze Beschreibung geht schön dem Lauf der Natur in Israel nach. Die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Da sehen wir die Turteltaube. Auch wieder ein Singvogel. In der Paarungszeit beginnt das Männchen ganz speziell zu singen und sagt immer drr, drr, drr. Und darum heißt es eben Turteltaube, ja? Auf Hebräisch Tor, 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 ja? T-O-R. Aber das ist auch eine Imitation eben dieses Gesangs in der Paarungszeit im Mai. Und das Typische bei Tauben ist die verbreitete Treue als Pärchen für ein Leben lang. Und darum ist es eben von Bedeutung, dass eben nicht irgendein Singvogel hier erwähnt wird, sondern die Turteltaube, eben das Tier, das die Treue zum Ehepartner ausdrückt. Also, da sind wir bei der Paarungszeit der Turteltauben früh im Mai angelangt. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 13. Der Feigenbaum rötet seine Feigen. Und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Meine Taube in den Klüften der Felsen, im Versteck der Felswände, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören. denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Nun, während die Tauben also anfangs Mai ihre Paarungszeit haben, beginnt der Feigenbaum seine Früchte zu röten Ende Mai. Und das ist auch die Zeit, wo die Weinstöcke in Blüte stehen in Israel. Und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Hier sehen wir einen Feigenbaum, seinen geröteten Früchten. Der Feigenbaum ist ein Bild der Gerechtigkeit. Und wir sehen zum Beispiel in Lukas 13 in dem Gleichnis, der Herr Jesus suchte während 3 Jahren an dem Feigenbaum Israel Frucht, aber es gab keine Frucht. Und darum sollte dieser Baum schließlich abgehauen werden. Aber in seiner Endzeitrede spricht er dann davon, wie der in der Endzeit der Feigenbaum wieder ausschlagen wird. Und er wird dann schließlich Frucht bringen. Und so sollte in der Endzeit Israel wieder, das als Nation abgeschlagen war, ein abgeschlagener Baum seit dem Jahr 70 nach Christus, in der Endzeit aber wieder neu entstehen sollte im Land und dann wirklich für Gott diese Frucht der Gerechtigkeit wirken sollte. Und darum ist eben hier so bedeutsam, dass ausgerechnet der Feigenbaum erwähnt wird. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und dann kommen die Weinstöcke. Hier sehen wir die Weinrebe in Blüte. Die Weinrebe produziert dann später die Trauben. Aus den Trauben kann man vieles bereiten, unter anderem eben Wein. Und der Wein ist in der Bibel immer wieder ein Bild der Freude, und zwar der natürlichen Freude, die Gott in die Natur hineingelegt hat für den Menschen. Ich lese aus Psalm 104. Dort steht vieles, was Gott alles in der Natur gewirkt hat als Schöpfer. Und da steht dann in Vers 14, der Gras hervorkommen lässt für das Vieh und Kraut zum Dienst der Menschen, um Brot hervorzubringen aus der Erde und damit Wein des Menschen Herz erfreue, um das Angesicht glänzen zu machen von Öl und damit Brot des Menschen Herz stärke. Und so weiter. Also, hier wird gesagt, dass Gott den Wein gegeben hat, um des Menschen Herz zu erfreuen. Und darum finden wir auch in biblischen Zeiten den Wein immer wieder, gerade bei Festen. Also der Ausdruck der gemeinsamen Freude und der Tischgemeinschaft. Und darum finden wir eben auch das Thema Wein bei der Hochzeit von Kana in Johannes 2, wo der Herr Jesus auch mit eingeladen war. Und wenn wir eben daran denken, der Wein ist ein Bild der Freude, so versteht man dann noch viel besser, warum es schon in Hohelied 1 heißt, ich lese, Sulamit sagt in Vers 4, ziehe mich, wir werden dir nachlaufen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und deiner uns freuen, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Also Sulamit sagt, deine Liebe übersteigt alle anderen irdischen Freuden für mich. Das wird da ausgedrückt. Und er sagt ihr, der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Da sind wir Ende Mai. Und jetzt geht's weiter. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, meine Taube, in den Klüften der Felsen, im Versteck der Felswände. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Hier finden wir nun nicht die Turteltaube, sondern die Felsentaube. Hebräisch Yonah, das ist die Felsentaube, die übrigens eng verwandt ist mit unserer Taube in den Städten. Die ist eng verwandt mit den Felsentauben. Und jetzt versteht man auch, warum die sich so wohlfühlen in den Städten. Bei all diesen Betonklötzen und sonstigen Bauwerken, das erinnert eben diese Tiere an Felsen, in den Bergen. Und darum fühlen sie sich absolut zu Hause in den Städten. Das ist für sie wie eine Felslandschaft. Ja, und hier haben wir also ganz klar eben meine Jonah, meine Felsentaube, in den Klüften der Felsen. Und es ist so, die Paarungszeit der wilden Felsentauben findet eben statt Mai bis Mitte Juni. Da bauen sie Nester in Felsklüften und Höhlen. Und darum sagt er ihr, meine Taube in den Klüften der Felsen, im Versteck der Felswände, lass mich deine Gestalt sehen. Da sind wir bereits Mitte Juni angekommen. Hier sehen wir Beispiel von Felsentauben. Und jetzt geht's weiter in Vers 15. Fanget uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Hier haben wir auf Hebräisch das Wort Schual. Schual kann aber im Hebräischen bedeuten Schakal oder Fuchs. Natürlich, die Tiere sind ja miteinander verwandt. Man kann die sogar kreuzen, Füchse und Schakale. Und sie sind übrigens auch verwandt mit Hunden. Füchse kann man kreuzen mit Hunden. Das geht, das gehört eigentlich zur gleichen biologischen Art. Und wie kann man aber wissen beim Bibelübersetzen, ob man jetzt Schakal oder Fuchs übersetzen muss? Der Zusammenhang entscheidet. Zum Beispiel als Simson viele Schakale einfängt und sie dann zusammenbindet, um die Philister zu strafen, ja, da ist es klar, das waren keine Füchse, sondern Schakale. Denn der Fuchs ist ein Einzelgänger. Schakale sind aber Herdentiere. Und darum hat er eben Schakale gefangen, eine ganze große Menge, und konnte die dann so verwenden für seine Zwecke. Jetzt beim Weinstock sind es eben speziell die Füchse, die ganz verderblich sind. Und zwar besonders die kleinen Füchse. Nicht wahr? Nach den Blüten kommen dann die Trauben. Und darum ist jetzt eben hier im Vers 15 der Blick gerichtet, schließlich auf Juli, August, September, wo in Israel die Trauben ausreifen, bis sie dann geerntet werden können. Und die kleinen Füchse, die lieben eben auch Trauben. Und die kommen nicht recht hinauf zu den Traubenbüscheln. Und dann beißen sie unten den Weinstock ab. Und können so ganze Weinstöcke eben verderben und zu Fall bringen. Und dann kommen sie an die Früchte ran. Und hier wird also aufgerufen, fangt uns die Füchse. Jetzt in der Zeit, wo es noch blüht, soll man die fangen, damit dann eben die Zeit der Trauben nicht gefährdet wird. Und was bedeutet das in der Übertragung? Diese kleinen Füchse. Ja, hier sieht man einen. Liebliche Tiere. Ich habe immer Freude, wenn ich Füchse sehe. Nur denke ich dann, was geschieht, wenn wir so viele Füchse jetzt sogar in unseren Städten und Dörfern haben, wenn die Tollwut wieder zurückkommt? Da haben wir echt ein Problem. Aber es sind liebliche Tiere und trotzdem, sie können so viel Schaden anrichten in den Weinstöcken und können da eben die Freude kaputt machen. Ja, der Wein als Bild der Freude, der irdischen, natürlichen Freude. Und so sehen wir, gibt es ganz kleine Dinge oft, die in einer Ehe die Freude, die gemeinsame Freude kaputt machen. Wirklich bagatellenhafte Sachen. Und die können dann manchmal so verheerende Auswirkungen haben. Und darum, diese kleinen Füchse müssen wir um jeden Preis fangen und das nicht zulassen, dass die Freude der Gemeinschaft kaputt machen. Und das können wir natürlich auch übertragen aufs Gemeindeleben. Auch da gibt es so viele kleine Füchse, die die Freude der Gemeinschaft der Gläubigen kaputt machen können. Wir müssen diese kleinen Füchse fangen, noch bevor die Trauben kommen, in der Zeit, wenn es blüht. Und sonst, wenn wir diese kleinen Füchse auch in unserem geistlichen Leben eben nicht packen, zur richtigen Zeit, dann wird eben auch die Freude in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus getrübt und verunmöglicht. Also das ist ein ganz wichtiger Befehl, dieses Fangen der Füchse. Ja, und jetzt sind wir durchs Jahr durch. Dann kommt die Traubenernte und dann kommt Oktober und in der zweiten Hälfte beginnt dann wieder die Regenzeit. So war das wirklich, also Verszeile für Verszeile, ein Gang durchs israelische Jahr der Natur. Jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause und dann fahren wir weiter mit drittens, du bist schön. Nachdem wir unter erstens zum Hohen Lied uns mit Einleitungsfragen zum Buch beschäftigt haben, da haben wir unter zweitens den Jahresablauf in Hohelied 2 betrachtet. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Abschnitt im Hohen Lied, ausgewählten Abschnitt, unter drittens, du bist schön. Die Verse 1 bis 5 in Kapitel 4. Dazu gibt es noch eine Parallele in Kapitel 6, 4 bis 7. Ich lese den Text zunächst. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen sind Felsentauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen, welche allzumal Zwillinge gebären, und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Hier haben wir ein wunderbares Beispiel von biblischer, orientalischer Poesie. Das ist für Europäer nicht ganz einfach zu verstehen. Aber man kriegt den Zugang mit ein paar Erklärungen. Salomo gibt hier eine ganz wunderbare Beschreibung seiner jungen Ehefrau. Und zwar erwähnt er in diesen Versen 7 verschiedene Körperteile. Beginnen mit deine Augen, dein Haar, deine Zähne und so weiter. 7 Körperteile. Und diese Körperteile vergleicht er dann mit etwas. Zum Beispiel die Augen vergleicht er mit Felsentauben. Auch nicht ganz einsichtig auf den ersten Moment für einen Europäer. Für einen Orientalen ist das ein bisschen anders. Auch die Araber heute haben ja eine viel blumigere Sprache als wir in Europa. Und dann haben wir, das Haar wird verglichen mit einer Herde Ziegen. Aber nicht irgendeine Herde, sondern die lagert an den Abhängen des Gebirges Gilead. Also da müssen wir dann schon in 2 Stufen erklären, was das bedeutet. Auch schon vorhin, deine Augen sind Felsentauben, aber da wird noch hinzugefügt, hinter deinem Schleier. Also da müssen wir uns nicht nur fragen, was sind die Bedeutung der Augen, sondern was ist die Bedeutung der Felsentaube und schließlich auch die Bedeutung des Schleiers. Wird alles miteinander verknüpft. Und hier Haar mit einer Ziegenherde und dann eben mit dem Gebirge Gilead noch. Dann kommen die Zähne dran und die werden verglichen mit einer Herde geschorener Schafe. Aber nicht irgendwelche geschorene Schafe, sondern die aus der Schwemme heraufkommen. Und auch nicht irgendwelche Tiere, Schafe, die gebadet haben, sondern es sind solche, die alle Zwillinge haben. Als Junge. Und es gibt keine Ausnahme. Keines ist unfruchtbar. Also so müssen wir Schritt für Schritt die Einzelheiten da miteinander erarbeiten. Nun, deine Augen sind Felsentauben. Die Symbolik ist hier schon mal ganz einfach. Ich habe ja schon erklärt, dass es so typisch ist für Tauben, dass sie ein Leben lang als Pärchen einander treu sind. Und wenn Salomo sagt, deine Augen sind wie Tauben, der vergleicht natürlich zuerst die Farben der Iris, also des farbigen Teils der Augen, mit diesen schönen Farben, die man eben im Gefieder der Tauben finden kann. Man muss wirklich da ganz genau hinschauen und die verschiedenen Arten von Farben und Schattierungen der Farben bewundern. Und diesen Vergleich machte er ganz natürlicherweise mit den Augen. Aber nicht nur einfach der farbliche Vergleich, sondern eben, das sind treue Tiere. Und so will Salomo sagen, dein Blick ist nur auf mich gerichtet. Du willst nur mich allein und keinen anderen. Und wenn wir das eben übertragen auf die Gemeinde, dann ist da eben auch die Treue dem Herrn gegenüber bei jedem einzelnen Gläubigen gefragt. Der Herr allein und er der erste Platz. Ich war im Sendschreiben an Ephesus in Offenbarung 2, da muss der Herr den Vorwurf machen der Gemeinde, dass sie die erste Liebe verlassen hat. Die erste Liebe, das ist diese brennende Liebe, die dem Herrn auch den ersten Platz im Herzen gibt. Ohne dass man sich ablenken lässt auf andere Dinge. Das ist eben auch gemeint, wenn der Herr sagt in Matthäus 10 zu den Jüngern, dass sie einfältig sein sollen wie Tauben. Einfältig heißt nicht töricht in diesem Zusammenhang, sondern einfältig heißt eben treu, nur auf eines ausgerichtet, auf das eine hingefaltet sein. Das ist diese Treue. Und das ist etwas, was der Herr so wertschätzt an den Gläubigen, wenn sie nur ihm allein den Platz im Herzen geben, und zwar an erster Stelle. So wie es im Kolosserbrief heißt, dass Christus in allem den Vorrang haben soll. Aber jetzt wird hier noch gesagt, deine Augen sind Felsentauben hinter deinem Schleier. Die Symbolik des Schleiers ist biblisch gesehen leicht zu ermitteln, wenn man 1. Mose 24, diese spezielle Liebesgeschichte von Isaak und Rebekka, in Erinnerung ruft. Rebekka hat sich entschieden für Isaak. Sie hat Ja gesagt zur Reise zu ihm. Und dann, als sie in die Nähe kam, wo Isaak wohnen sollte, da sah sie von weitem her einen Mann auf dem Feld. Und ich lese 1. Mose 24, Vers 63. Und Isaak ging aus, um auf dem Felde zu sinnen, beim Anbruch des Abends. Und er hob seine Augen auf und sah, und siehe, Kamele kamen. Und Rebekka hob ihre Augen auf, man beachte wieder der Begriff der Augen, und sah Isaak. Und sie warf sich vom Kamel herab, die war schon ein bisschen sportlich, ja. Und sie warf sich vom Kamel herab und sprach zu dem Knechte, wer ist der Mann, der uns da auf dem Feld entgegenwandelt? Und der Knecht sprach, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Und der Knecht erzählte Isaak und so weiter. Und am Schluss lesen wir noch in Vers 67, und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er hatte sie lieb. Wir sehen hier, dass Rebekka trug nicht dauernd einen Schleier, sondern in dem Moment, wo sie Isaak gesehen hatte, da hat sie den Schleier angezogen. Das war eine symbolische Handlung. Damit wollte sie zeigen, ich entziehe mich den Blicken aller anderen Männer, weil ich für diesen einen Mann bestimmt bin. Und so drückt der Schleier eben die Treue aus und die Hingabe. Darum wird auch in 1. Korinther 11 dieser Vergleich gemacht, dass das lange Haar der Frau ihr gegeben sei anstatt eines Schleiers. Also das lange Haar hat die gleiche Bedeutung wie der Schleier, nämlich die Treue, die Hingabe. Und jetzt versteht man besser, deine Augen sind Felsentauben hinter deinem Schleier. Das betont nochmals eben diese Treue und Hingabe von Sulamit an Salomo. Und das führt uns auch schon zur nächsten Verszeile, dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern. Da werden also die Haare verglichen mit den Haaren einer Schafherde, die als große Herde da auf den Abhängen des Gilead lagern. Die bewegen sich ständig beim Grasen. Und so ergibt das quasi von Weitem, muss man sich einfach plastisch vorstellen, gibt das so den Eindruck von offenen, langen Haaren, die da wallen. Das ist das Bild. Und im Nahen Osten hat man ja auch viele Ziegen, die gerade eben schwarzhaarig sind. Das sind das diese schwarzen, gelockten Haare, die da herabwallen, wie eben die Abhänge des Gilead. Das drückt nochmals eben diese Treue aus. Das ist die Symbolik des langen Haares. Aber es wird gesagt, eben dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern. Die Ziegen sind in der Bibel auch ein Hinweis auf Jesus Christus. Und zwar speziell auf Jesus Christus als Sündopfer. Es gibt ja verschiedene Opfer im Alten Testament, das Brandopfer, Friedensopfer, Sünd- und Schuldopfer. Nun, die Ziege war das ganz typische Opfer, gerade für das Sündopfer. Und so drückt das eben aus, dass der Herr Jesus sich hingeben musste als Sündopfer für unsere Verdorbenheit am Kreuz, damit wir schließlich solche werden konnten, die ihm ganz treu sind. Und dann hat das schon eine ganz tiefe Bedeutung. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern. Aber eben beim Auslegen des Textes muss man zuerst die ganz wörtlichen Beziehungen, die natürlichen Beziehungen erklären und dann die geistliche Übertragung. Und dann hat man den vollen Gewinn. Und jetzt gehen wir weiter. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe. Ein durchschnittlicher Europäer ist geschockt und sieht überhaupt keinen Zusammenhang. Ja, der Zusammenhang entsteht schon mal durch die Farbe. Ja? Gesunde Zähne sind weiß. Und so erinnert eben das Weiße, die weißen Haare, die weiße Schurwolle der Schafe an solche weißen Zähne. Aber es wird nicht nur gesagt, es sind wie eine Herde Schafe, sondern geschorener Schafe. Hier sieht man gerade ein Schaf, das geschoren wird. Da wird also alles weggetan und da wird nur noch der saubere Überrest, dieses saubere Weiß darunter freigelegt. Alle Verunreinigungen und so weiter in der Wolle drin, wird alles weggeschnitten. Und das sind gepflegte Zähne, wo man alle Placke entfernt und alle unnötigen Bakterien und auch Essensüberreste, die müssen ständig gereinigt werden. Und dann sind sie eben so, wie Salomo sagt, eine Schafherde, die aus der Schwemme hervorkommt. Also weiße Zähne, aber sieht man hier in dem Bild die natürliche Feuchtigkeit des Speichels auf den Zähnen. Die Zähne sind nicht trocken, sondern sie erinnern eben an geschorene Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen. Sieht man das, den Speichel zwischen den Zahnzwischenräumen und so weiter. Das ist also auch, jedes Detail geht vollkommen auf. Und sieht man, das ist jetzt eben ein Gebiss, das nicht dem entspricht, was Salomo sagt, und die allzumal Zwillinge gebären, und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Nochmals, das gesunde Gebiss, sehen wir, es gibt immer zwei Zähne, die genau gleich sind. Also vorne haben wir die zwei Einer, ja? Oben, rechts und links. Das ist der gleiche Zahntyp. Und dann kommt oben, links und rechts der Zweier. Das ist wieder ein anderer Zahntyp. Aber die gibt's genau in der Zweierpackung, ja? Und dann Nummer 3 und 3, das sind wieder die gleichen Zähne. Und so sind die ganzen Zähne im oberen Gebiss eben symmetrisch geführt. Es sind immer Zwillinge. Und unten auch. Aber Salomo sagt nicht nur, die allzumal Zwillinge gebären, sondern unter ihnen ist keines unfruchtbar. Das heißt, es gibt keine einzige Zahnlücke. Und was wir hier sehen, das sind Zähne, die wurden einfach über Jahre hinweg nicht gepflegt. Und darum sind halt einige davon weggefallen. Und wir sehen, das sind auch nicht Zähne, die den geschorenen Schafen entsprechen. Das sind viele Dinge auf dem Zahnschmelz, befinden sich da, die gehören nicht dahin. Die sollten weg. Durch eine tägliche Reinigung muss das gemacht werden. Und sonst hat man auch Probleme bei der Ernährung. Ein gesundes Gewiss hat mein Zahnarzt mir erklärt, den ich jahrelang früher hatte. Es war ein jüdischer Zahnarzt. Und der hat mir erklärt, die Zähne sind für zwei Dinge da. Damit wollte er sagen, also nicht für Kaugummi. Das sei nicht gut für die Gelenke, also für den Kiefer. Aber die Zähne sind da zum Lächeln und zum Essen. Und ja, das Lächeln ist eben auch ein wichtiger Aspekt. Und dann das Essen. Das heißt also, wenn die Zähne eben so geschädigt sind wie hier, dann hat man Probleme bei der Ernährung. Und so ist es eben auch im geistlichen Leben. Wir müssen ständig im Selbstgericht leben. Also das Zähneputzen hat einen sehr direkten Bezug auch zu dem, dass wir unser Leben ständig in Ordnung bringen. Wie 1. Korinther 11 sagt im Zusammenhang mit dem Abendmahl, dass wir uns selber prüfen sollen. Immer wieder. Und schauen, ist irgendetwas bei mir nicht in Ordnung, was ich ordnen sollte vor dem Herrn und vielleicht sogar vor Menschen. Und in 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir diesen Grundsatz, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das gehört zum normalen Christenleben, dass man Sünde, die ins Leben kommt, nie stehen lässt, sondern sofort ordnet, so wie eben ein Gebiss regelmäßig gereinigt werden muss. Und sonst haben wir dann auch Probleme bei der Ernährung. Und es gibt viele Gläubige, die haben Mühe, sich gesund zu ernähren mit geistlicher Kost aus dem Wort Gottes. Das sind Gläubige, die haben ein kaputtes Gebiss. Ebenso, darum lasse ich dieses schreckliche Bild da länger stehen, es ist schockierend. Aber meine Tochter von Berufs wegen ist jahrelang ständig mit solchen Bildern konfrontiert worden. Und jetzt, als sie vor kurzem in Thailand war und über 1000 Schülern beigebracht hat, wie man die Zähne reinigt, da hat sie so schreckliche Dinge gesehen, bei den kleinen Kindern schon. Ganz kaputte Gebisse. Und das ist wirklich eine Lektion, wenn man eben nicht diese tägliche Reinigung durchführt, auch im Geistlichen, dann wird man unfähig, um sich gesund und gut ernähren zu können, auch in geistlicher Hinsicht. Und Paulus macht ja den Hebräern den Vorwurf, von der Zeit her solltet ihr im Glauben schon so weit sein, dass ihr andere belehren könnt. Aber ihr habt nötig, dass man euch nach wie vor Milch gibt. Wie bei Säuglingen, wo die Zähne erst im Kommen sind. Die können noch nicht wirklich feste Nahrung aufnehmen. Das gleiche Problem behandelt der Apostel Paulus für die Gemeinde in Korinth. Weil sie fleischlich waren sie noch nicht fähig, wirklich geistliche Kost aufzunehmen. 1. Korinther 2 und 3. Also, aber das ist das Gebiss als Vorbild von Hohelied 4. Jetzt gehen wir weiter. Vers 3, jetzt kommen die Lippen dran. Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur und dein Mund ist zierlich. Und dann geht's weiter, wie ein Schnittstück einer Granate ist deine Schläfe hinter deinem Schleier. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der in Terrassen gebaut ist. 1000 Schilde hängen daran, alle Schilde der Helden. Deine beiden Brüste sind wie ein Zwillingspaar junger Gazellen, die unter den Lilien weiden. Also wir gehen Schritt für Schritt durch. Die Lippen werden verglichen mit einer Karmesinschnur. Wie wird Karmesin, dieses schöne leuchtende Rot, hergestellt? Das ist sehr überraschend. Aus der Kermesschildlaus. Hier sieht man die Weibchen der Kermesschildlaus. Die sehen so aus. Und was auffällt, ist nicht gerade das schöne Karmesinrot, sondern weiß und so grau. Aber wenn man diese Kermesschildläuse trocknet und sie dann eben zermalmt, dann hat man den Farbstoff für Karmesin. Und es gibt eine Farbe, die ganz teuer war im Altertum. Und nur reiche Leute, Fürsten und Könige konnten in Karmesinkleidern umhergehen. Da haben wir viele Stellen im Alten Testament, die man jetzt hier anführen könnte. Aber das Typische dieser Farbe ist, es ist ein Rot, das uns sehr stark an die Farbe des Blutes erinnert. Und der Vergleich ist wie natürlicherweise dein Mund, deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur. Da vergleicht er eben die natürliche Röte der Lippen mit einer Karmesinschnur. Aber jetzt, in einem zweiten Schritt, fragen wir uns, was bedeutet die Karmesinschnur geistlich? Nun, auf Hebräisch heißt Karmesin Tolaat Shani. Das heißt Karmesinwurm. Und schon in der Stiftshütte musste ja das verwendet werden für die eine Farbe, eben dieses hellen Rotes auf den Eingangsteppichen, auf den drei Eingangsteppichen, auf der Scheidevorhang. Und da war noch zusätzlich Purpurrot, Weiß und Blau, blauer Purpur. Aber eine Farbe war Karmesin und da wurde vorgeschrieben aus Tolaat Shani, aus Karmesinwurm. Also diese Schildlaus wird im Hebräischen mit dem Wort Tolaat, das sonst auch Wurm bedeuten kann, bezeichnet. Und schauen wir uns mal in Psalm 22, in diesem Kreuzespsalm, wo der Herr seine Not dem Vater, Gott dem Vater bringt im Gebet, da sagt er, der scheinbar hilflos am Kreuz hing, Psalm 22, Vers 5, auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du errettetest sie. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht beschämt. Ich aber bin ein Tola, ein Wurm. Und kein Mann, der Menschen hohn und der vom Volke verachtete. Alle, die mich sehen, spotten meiner. Sie reißen die Lippen auf, schütteln den Kopf und so weiter. Also der Herr vergleicht sich mit diesem Tier. Er am Kreuz, hilflos scheinbar. Nicht wahr? Die Kermesschildlaus, die hat ja keine Zähne, um sich zu schützen, um zu beißen. Und sich zu wehren. Die kann auch nicht davon springen. Und der Herr war so hilflos am Kreuz, scheinbar hilflos am Kreuz, wurde in Schwachheit gekreuzigt, wie 2. Korinther 12 sagt, und vergleicht sich damit. Ich bin ein Wurm und kein Mann. Er beladen mit unserer Schuld. Er, der Vollkommene, beladen mit unserer Schuld, vergleicht sich mit diesem Tier. Und am Kreuz floss sein Blut zu unserer Erlösung. Und so ist eben dieses wunderbare Rot ein Bild der Erlösung durch die tiefste Erniedrigung des Herrn. Und wenn Salomo sagt, deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur und dein Mund ist zierlich, so bedeutet das im übertragenen Sinn eben, dass die Braut Christi, die Gläubigen, dass sie von der Erlösung sprechen. Dass sie sich nicht schämen, sondern dass sie den Herrn bekennen und das, was er am Kreuz getan hat. Also ihr Mund erinnert gerade daran, an das Verkündigen der Erlösung, der Verbreitung des Evangeliums. Also jedes Mal, wenn wir uns am Morgen im Spiegel betrachten, ist ja auch ein wichtiger Moment. Es gibt Leute, die möchten die Welt verändern, besonders junge Leute. Aber wir sollten immer denken, am besten fängt man bei dieser Person, die man am meisten im Spiegel sieht am Morgen, an. Ja? Und die Farbe der Lippen soll uns irgendwie daran erinnern, dass diese Lippen da sind, um das Evangelium, das Heil in Christus zu verkündigen. Davon spricht die Karmesinschnur. Und man vergesse nicht, Rahab, die gerettet wurde bei der Zerstörung von Jericho, was hatte sie aus dem Fenster hinaus getan als Zeichen für ihre Rettung? Eine Karmesinschnur. Das war das Zeichen der Errettung vor dem Gericht. Wir gehen weiter Wie ein Schnittstück einer Granate ist deine Schläfe hinter deinem Schleier. Also hier wird die Schläfe verglichen mit einer Granate. Da sehen wir einen Granatapfelbaum, ein ganz typischer Baum in Israel, gehört zu den 7 Früchten des Landes, die besonders in 5. Mose aufgelistet werden. Übrigens, viele Granatäpfel haben genau 6 solche Fruchtblätter, die zusammen, wenn sie sich richtig öffnen, einen perfekten Davidstern ergeben. Und diese Granatäpfel waren ja auch angebracht beim Eingang des Salomo-Tempels. Und der hohe Priester hatte ja auch Granatäpfel, künstlich nachgemachte Granatäpfel, am Saum seiner Kleidung. Nebst Glocken, immer abwechselnd, ein Granatapfel, eine Glocke, Granatapfel, eine Glocke. Wovon spricht diese wunderbare, gesunde Frucht? Nun, sie spricht von Fruchtbarkeit. Wie kaum eine andere Frucht. Jede Frucht spricht von Fruchtbarkeit, aber der Granatapfel ganz besonders. Sieht man, wenn man die Granate aufschneidet, und Salomo sagt ja, einem Schnittstück der Granate gleicht ihre Schläfen. Und hier haben wir eine offene Granate und sieht man diese einzelnen Samen, die dann von Fruchtfleisch umgeben sind. Man kann bis zu 400 solcher Samen mit Fruchtfleisch in den Granaten finden. Also diese unerhörte Fruchtbarkeit fällt da einfach so ins Auge. Ist auch sehr gesund. Die Bestandteile dieser Frucht umfassen nicht nur viele Vitamine wie Vitamin B1, B2 und so weiter, sondern auch Mineralstoffe und so weiter. Und so spricht das also von Frucht, und die Schläfen stehen für das Denken in unserem Gehirn. Und da möchte ich lesen aus Psalm 104, Vers 34. Der Psalmist betet: Möge ihm angenehm sein mein Sinnen oder eben mein Denken. Ich werde mich in dem Herrn erfreuen. Da geht es um die Gedankenwelt, die Frucht für Gott sein soll. In der Welt sagt man, die Gedanken sind frei. In der Bibel ist das nicht so. Und wir lesen auch in 1. Korinther 4, dass der Apostel Paulus sagt, wenn wir einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden, dann werden sogar die Ratschläge des Herzens ans Licht kommen. Das heißt, sogar die Gedankenwelt, das Innerste des Menschen, wird ans Licht kommen. Und dann steht überraschenderweise, und dann wird einem jeden von uns sein Lob werden von Gott. Also für Gott ist sogar wichtig, was wir denken. Nicht nur das, was wir gemacht haben. Aber zuerst sind die Gedanken und die Pläne dann da. Und dann eventuell die Ausführung. Aber es gibt auch Dinge, die können wir gar nicht ausführen, aus irgendwelchen Gründen nicht. Und Gott wird sogar unsere Pläne, die Ratschläge des Herzens, wird er einmal belohnen und ans Licht bringen. Und dann nochmals Psalm 104, möge ihm angenehm sein mein Sinnen, mein Denken. Und hier wird ja wieder gesagt, wie ein Schnittstück einer Granate sind deine Schläfen hinter dem Schleier. Das heißt, auch die Gedanken von Sulamit sind eben ausgerichtet auf Salomo. Er muss nicht denken, die denkt wahrscheinlich ständig an einen anderen. Nein, es ist ausgerichtet auf ihn, ein Denken der Treue. Und so sollte auch eben unser Innenleben sein im Blick auf den Herrn Jesus Christus. Und dann kommt Vers 4, dein Hals ist wie der Turm Davids, der in Terrassen gebaut ist, 1000 Schilde hängen daran, alle Schilde der Helden. Da gehe ich kurz darüber hinweg, weil kein Vergleich mit Tieren und Pflanzen gemacht wird. Aber auch das ist natürlich bedeutsam. Also ein weiterer Körperteil, der Hals, und der Vergleich wird gemacht mit einem Turm, mit einem Festungsturm. Das ist auch naheliegend. Aber eben ein Festungsturm, da geht es um Verteidigung. Und so werden die Gläubigen aufgerufen in Judas Brief, ganz am Anfang, Vers 3, dass sie für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen sollen. Und da stellt sich eben die Frage, wie ist das bei uns als Gläubigen? Sind wir bereit, wenn irgendetwas in Frage gestellt wird in der Bibel, dass wir Dinge preisgeben? Und wir sehen, wie oft eben gerade der Zeitgeist heute eine Sache, die wir früher festgehalten haben, um die andere in Frage stellt. Und wir sehen, wie viele Gläubige eine Sache um die andere aufgeben und gar nicht mehr bereit sind, für Dinge zu kämpfen. Nicht zu streiten. Das ist wieder etwas anderes. Das sollen Knechte des Herrn nicht streiten. 2. Timotheus 2. Aber für die Wahrheit hinstehen und das nicht einfach aufgeben. Und das wird hier mit dem Hals, der hier kämpferisch vorgestellt wird, gezeigt. Natürlich kennen wir den Ausdruck, einen harten Nacken haben. Ja, das kommt von daher, dass der Hals also wirklich, der kann sehr starke Muskeln einsetzen, ja, und sehr unbeweglich werden, wenn es geht, um eine bestimmte Idee zu verfolgen. Hartnäckigkeit gibt es im Negativen. Israel wird Hartnäckigkeit vorgeworfen im Blick auf ihren Ungehorsam Gott gegenüber. Aber es gibt auch eine Hartnäckigkeit im gesunden Sinn, um für die Wahrheit hinzustehen. Ja, und dann kommt Vers 5, deine beiden Brüste sind wie ein Zwillingspaar junger Gazellen, die unter den Lilien weiden. Also da werden die Brüste verglichen wieder mit der Dorcas-Gazelle, die am Boden liegt. Und im übertragenen Sinn spricht das von der Fähigkeit, die nächste Generation zu ernähren. Und Nahrung weiterzugeben. Das Wort Gottes wird mit Muttermilch verglichen in 1. Petrus 2. Und es wird gesagt, dass die Gläubigen wie neugeborene Kinder begierig sein sollen nach dieser vernünftigen Milch des Wortes Gottes. Und dieser Vergleich mit den Gazellen betont wieder die Schönheit der Sulamit. Denn Gazelle heißt auf Hebräisch Zwi. Und das Wort heißt eigentlich Lieblichkeit. Aber eben, es geht in der Übertragung darum, um die Fähigkeit, eine nächste Generation geistlich weiterzuführen. Und das ist eine ganz wichtige Sache für uns Gläubige, dass wir nicht nur uns selber gesund ernähren können, man erinnere sich wieder an die Zähne, sondern dass wir eine nächste Generation geistlich von ganz klein auf ernähren können, entsprechend ihrer Aufnahmefähigkeit. Aber dann wird gesagt, diese Gazellen weiden unter den Lilien. Und die Lilie, die hier gemeint ist im Hohen Lied, das ist das, was man lateinisch nennt Lilium candidum. Diese weiße Lilie, die gehört zu den schönsten wildwachsenden Blumen in Israel. Die können also bis 1,5 Meter hoch werden. Fantastisch. Übrigens, das Waschbecken, das eherne Meer vor dem Salomo-Tempel, wird verglichen mit einer so aufbrechenden weißen Lilie. Und diese Lilie wird überhaupt benutzt im Hohen Lied zur Verdeutlichung der Schönheit. Ich lese noch aus Hohelied 2, Vers 1. Da sagt Sulamit, ich bin eine Narzisse Sarons, eine Lilie der Täler. Also das zweite Lilie der Täler, das ist diese Lilium candidum. Sie vergleicht sich mit dieser schönen Blume. Und dann sagt Sulamit als Antwort, wie eine Lilie inmitten der Dornen, so ist meine Freundin inmitten der Töchter. Also diese besonders schöne Blume wird benutzt als Bild für die Schönheit von Sulamit. Und Salomo sagt, und nicht nur einfach eine schöne Blume, sondern eine Blume inmitten von Dornen. Dann sieht man den Kontrast noch mehr. Und wenn wir jetzt das wieder vergleichen oder übertragen auf die Gemeinde und auf unser geistliches Leben, ist es so, dass der Herr uns sieht, dass wir quasi wie eine Lilie inmitten der Dornen sind in dieser Welt. Oder sind wir so angepasst an diese Welt? Römer 12 am Anfang sagt, dass wir in unserem Denken umgewandelt werden sollen und nicht gleichförmig sind dem Zeitlauf dieser Welt. Und wenn das wirklich bei uns so der Fall ist, dann gilt dieses Bild wie eine Lilium candidum inmitten der Dornen. Oder lassen wir uns von dem Zeitgeist anstecken, dass wir genauso sind wie die übrigen Dornen. Das, was wir von Natur ursprünglich alle waren. Ja, und wenn wir schon bei der Lilie waren, im Zusammenhang mit Kapitel 2, Vers 1, dann auch noch die Narzisse, sollte auch erklärt werden. Sie sagt nämlich im ersten Vers, ich bin eine Narzisse Sarons. Das ist diese Narzisse hier, die eine ganz besonders spezielle Blüte hat. Nicht wahr? Diese großen weißen Blumen, Blütenblätter und dann in der Mitte nochmals Blütenblätter, aber gelb. Und diese Blume ist ganz typisch für die Charon-Ebene entlang dem Mittelmeer. Also diese beiden Blumen sind ein Bild der Schönheit Sulamits und damit ein Bild der Schönheit der Gemeinde in dieser Welt. Aber die Frage ist, tragen wir wirklich diese Schönheit zur Schau oder passen wir uns eben der Welt an? Sind wir eine Narzisse Charons? Ja, eben das habe ich erwähnt im Zusammenhang mit der Lilie, unter denen die Gazellen weiden, Vers 5. Und jetzt kommen wir zum Thema Nummer 4, der verschlossene Garten. 4, 12 bis 16. Salomo beschreibt hier Sulamit als einen Garten. Aber es ist ein verschlossener Garten. Das heißt, da haben keine anderen Zutritt. Und da sehen wir wieder die Schönheit der ehelichen Treue. Und so kann er sagen, Vers 12, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten von Granaten. Nebst edlen Früchten, Zyperblumen, nebst Narden, Narde und Safran, Würzrohr, gemeint ist hier das Zitronengras, und Zimt, nebst allerlei Weihrauchsträuchern, Myrrhe und Aloe, nebst allen vortrefflichsten Gewürzen, eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendigen Wassers und Bäche, die vom Libanon fließen. Wache auf, Nordwind, und komm, Südwind, durchwehe meinen Garten, lass träufeln seine Wohlgerüche. Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse die ihm köstliche Frucht. Also sie ist ganz reserviert mit all dem, was dieser herrliche Garten bieten kann, das ist nur für einen Mann gedacht. Und das wird alles, was sie bieten kann, als Person verglichen mit allen möglichen wunderbaren Pflanzen. Und es wird noch ein zweiter Vergleich gemacht. Sie ist auch ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Also eine Quelle, die auch nur reserviert ist für einen. Wir haben letztes Mal im Buch Sprüche diese Stelle studiert in Kapitel 6, wo Salomo seinem Sohn in Ermahnung erklärt, dass er seiner eigenen Frau ganz treu sein soll. Und da steht in Sprüche 5, Vers 15 ist das. Trinke Wasser aus deiner Zisterne und fließendes aus deinem Brunnen. Und jetzt kommt eine Frage, das muss man als Frage übersetzen. Vers 16. Sollen nach außen sich ergießen deine Quellen, deine Wasserbäche auf die Straßen? Dir allein sollen sie gehören und nicht Fremden mit dir. Deine Quelle sei gesegnet und erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Ihre Brüste mögen dich berauschen zu aller Zeit, taumle stets in ihrer Liebe. Und warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer Fremden umarmen? Also hier wird auch die treue Ehefrau verglichen mit einer Zisterne und es wird betont, dieses Wasser soll nicht auf die Straße hinaus sich ergießen, für die Menschen dieser Welt. Aber wenn eine Frau sich eben nicht züchtig kleidet, ist das gewissermaßen wie wenn sie eben ihre sexuellen Reize, die Gott in sie hineingelegt hat und die da dargestellt wird durch all diese Früchte und Pflanzen im verschlossenen Garten, dann gibt sie das quasi preis der der Umwelt. Jeder kann sich da quasi mit einem Blick davon bedienen. Und da habe ich gesagt, soll das so sein? Natürlich nicht. Denn Vers 17 sagt, dir allein sollen sie gehören und nicht Fremden mit dir. Und das ist eben die Parallelstelle zu Hohelied 4, Vers 12. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Und jetzt gehen wir eins nach dem anderen durch. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten von Granaten, nebst edlen Früchten. Die Granate haben wir schon behandelt. Eben diese besonders erfrischende Frucht. Also wenn man Granaten isst, und das gerade eben in der heißen Zeit in Israel, dann ist diese Frucht ganz besonders erfrischend. Und das wird ausgedrückt hier in diesem Vergleich. Ein Lustgarten von Granaten nebst edlen Früchten. Und dann kommt die Zyperblume. Die Zyperblume ist ein anderer Ausdruck für den Henna-Strauch. Hier sieht man die Blumen unten vom Henna-Strauch und oben schon die Früchte. Ich habe den schon fotografiert in Engedi, dort im Kibbutz. Da gibt es einen wunderbaren tropischen Garten. Und da findet man auch den Henna-Strauch, gerade in der Nähe vom Esssaal des Kibbutz. Und dieser Henna-Strauch hat eine ganz besondere Bedeutung. Auf Hebräisch heißt er Kofer. Aber Kofer heißt an anderer Stelle Versöhnung. Sühnung. In Hiob 33, wo Elihu spricht über den Erlöser, diesen einen aus tausend, der sagen wird, ich habe eine Erlösung geschaffen. Das Wort Erlösung ist Kofer, das gleiche wie Henna, Strauch. Das kommt von daher, wenn man die Blätter abstreift und dann zermalmt, kann man diesen Farbstoff herstellen, diesen Henna-Farbstoff. Und wenn er dann angewendet wird, gibt es eine rötliche Farbe. Und da kann man also etwas färben, überdecken. Und Kofer kommt eben von Kafar, zudecken. Sühnung bedeutet in der Bibel, dass jemand zudeckt und der Zorn Gottes trifft nicht den, der getroffen werden soll, sondern den, der zudeckt. Das ist Sühnung. Der gerechte Zorn Gottes gegen die Sünde muss ausgeübt werden, aber da ist jemand, der zudeckt. So ist Jesus Christus dazwischen getreten am Kreuz, damit der Zorn Gottes nicht uns treffen soll in Ewigkeit, sondern er hat ihn getroffen und wir können frei ausgehen. Und das nennt die Bibel Sühnung. Und der Henna-Strauch, Kofer, heißt also gewissermaßen Versöhnungsstrauch. Und dazu noch eine schöne Stelle aus Hohelied 1. Da ist Sulamit am Tisch mit Salomo. Und dann heißt es in Vers 12, während der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Duft. Mein Geliebter ist mir ein Bündel Myrrhe, das zwischen meinen Brüsten ruht. Eine Zypertraube ist mir mein Geliebter in den Weinbergen von Engedi. Also da wird der Geliebte wird hier verglichen mit einem Henna-Strauch. Beziehungsweise mit der Blume des Henna-Strauchs. Weil er eben der ist, der Sühnung gebracht hat. Und jetzt wird das aber gesagt von ihr, sie sei ein Garten, der eben Henna-Strauch enthaltet. Das heißt, eben, sie beschäftigt sich mit dem, was Jesus Christus, im übertragenen Sinn, Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Und sie spricht davon, sie denkt darüber. Das ist wie quasi etwas, was aus ihrem Garten entspringt. Dann gehen wir weiter. Nach der Zyperblume, Henna-Strauch, kommt die Narde. Nebst Narden. Narde und Safran. Die Narde ist ein ganz kleines Blümlein, das man in Indien finden kann und Nepal, und zwar im Himalaya-Gebirge, bis auf 5500 Meter hinauf. Und Es gibt aber nicht viel her. Eben, man muss da in die Höhe des Himalaya-Gebirges hinaufgehen, diese Blümchen zusammensammeln und daraus kann man das Nardenöl herstellen. Das deshalb eben nicht irgendein wohlriechendes Öl war, sondern ein ganz teures. Und so spricht eben die Narde von Jesus Christus, das wird ja ganz deutlich in Johannes 12, wo Maria den Herrn im Blick auf das Begräbnis mit Narde gesalbt hatte. Und Judas war ganz entsetzt, dass man quasi so ein teures Öl vergeudet für den Herrn. Und er sagt, das ist richtig so. Sie hat das getan im Blick auf sein Begräbnis. Und so spricht eben diese Narde von Jesus Christus, der sich so tief erniedrigt hat. Das ist ein ganz kleines Blümchen. Aber er ist so erhaben. Und darum findet man dieses kleine Blümchen eben bis auf 5000 Meter Höhe. Das spricht also einerseits von der Erniedrigung des Herrn, aber von der Erhabenheit seiner Person. Auch in seiner Erniedrigung hat er seine Erhabenheit nie verloren. Und sie ist so kostbar. Und das wird in der Narde zum Ausdruck gebracht. Und dann kommt nach der Narde Safran. Ja, das ist eben dieser Crocus sativus, eine bestimmte Crocus-Art. Und da sammelt man diese roten Stempelfäden. Die muss man trocknen. Es braucht etwa 150 bis 200.000 Blüten, um 1 Kilogramm hinzukriegen. Und das muss man dafür muss man etwa 1000 Quadratmeter einsetzen. Aber eben, es macht so wenig aus. Ein Pflücker schafft pro Tag vielleicht 60 bis 80 Gramm. Und das macht dieses Gewürz so kostbar. Bei uns heute im Handel entspricht 1 Gramm etwa 23 Franken. Aber eben, wir haben es dann im Safranreis drin, eben um das Essen noch schöner zu präsentieren, der gelben Farbe, die da entsteht. Und eben, es war ein ganz begehrtes, kostbares Gewürz, das auch wieder von der Herrlichkeit von Jesus Christus spricht, die so vielfältig und unfasslich ist. Darum wird er verglichen mit allen möglichen verschiedenen Gewürzen und Duftstoffen. Danach kommt das Würzrohr. Damit ist gemeint dieses Zitronengras. Übrigens, ich habe da einige Gewürze mitgebracht, die wir heute behandeln, auch Myrrhe, Weihrauch, Zitronengras, Zimt und so weiter. Und auch dieses Zitronengras. Auf Hebräisch Kaneh heißt einfach Rohr. Aber man sieht, das ist wirklich wie ein Schilfrohr. Und trägt zum Essen eben wirklich einen ganz besonderen Geschmack bei. Das ist so erfrischend. Gerade in der Thai-Kultur wird das auch viel eingesetzt beim Essen. Und es gibt so einen ganz speziellen, erfrischenden Geschmack und erinnert eben an Zitronen. Darum heißt der Zymbopogon Citratus. Und dann kommt Zimt, das man ja herstellt aus den Rinden des Zimtbaums, aber das war eben ein Baum aus Indien. Darum war das auch zu biblischen Zeiten so kostbar, weil das musste über den ganzen Handelsweg von Indien hergeholt werden. Aber auch diese Geschmacksrichtung versinnbildlich etwas von dem Reichtum in Jesus Christus, der eben wiederzufinden ist in der Braut, diesem verschlossenen Garten. Und dann kommen Weihrauchsträucher und Myrrhe. Sieht man, der Weihrauch ist ein Harz, das beim Weihrauchbaum, den man zum Beispiel in Jemen findet, fließt so als Harz heraus. Und hier rechts unten sieht man die beste Qualität von Weihrauch. Das ist die man aus Oman, auch aus der saudischen Halbinsel, gewinnt. Darüber sieht man noch die schönen Blumen, die der Weihrauchbaum produziert. Und wenn man das verbrennt, entsteht eben dieser spezielle Wohlgeruch, der auch Bestandteil war des Räucherwerks im Tempel und in der Stiftshütte im Alten Testament. Es war eine ganz bestimmte Mischung aus vielen verschiedenen Bestandteilen und einer davon sehr dominant war Weihrauch. Und so spricht der Weihrauch eben von der Herrlichkeit von Jesus Christus. Und Myrrhe ist ein weiteres Harz, aber aus dem Myrrenbaum. Und typischerweise verletzt man den Myrrenbaum durch Schnitte und dann fließt das aus. Und so spricht also die Myrrhe, die im Geschmack sehr bitter ist und ebenso ausfließt, spricht eben von Jesus Christus, der für uns gekreuzigt, geschlagen und gemartert wurde und sein Blut ist geflossen und dadurch hat er uns Erlösung gebracht. Und wenn man die Myrrhe verbrennt, dann entsteht eben dieser Wohlgeruch. Und so sagt Epheser 5, dass Jesus Christus sich als Opfer hingegeben hat, Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch. Aber eben hier wird diese Myrrhe im Garten der Sulamit symbolisiert, gefunden. Und so sagt 2. Korinther 2 von den Gläubigen, wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi. Seine Herrlichkeit, die er in seinem Sterben, seiner Hingabe gezeigt hat, die wird uns nun zugerechnet. Gott rechnet das den Gläubigen, den Erlösten zu. Und dann kommt noch Aloe. Damit ist nicht im Hebräischen mit dem Wort Alahot ist nicht die Aloe Vera gemeint, sondern das Aloe Holz. Oder man sagt auch Adlerholzbaum. Das ist ein ganz seltener Baum. Man findet ihn in Indien, aber auch in Thailand und Kambodscha, Vietnam. Der war eben auch in Israel so besonders kostbar, weil er von sehr weit her eben eingeführt werden musste. Aber es ist auch heute so, 1 Kilogramm Harz von dem Aloeholz wird heute gehandelt für etwa 50.000 Euro. Das ist also viel kostbarer als Gold. Das ist eines der kostbarsten Harze, das es überhaupt gibt. Und so spricht das auch wieder von diesem unschätzbaren Wert der Person des Herrn Jesus. Aber das alles hat er den Gläubigen eben geschenkt als Herrlichkeit. Darum steht in Epheser 1, Vers 7, dass wir angenehm gemacht worden sind in dem Geliebten. So in der alten Elberfelder übersetzt. Ja, und jetzt kommen wir zum Schluss. Fünftens, ganz kurz, der letzte Vers vom Hohenlied. Da sagt Sulamit als Wunsch, eile, mein Geliebter, und sei gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den duftenden Bergen. Hier sieht man jetzt das Männchen. Wir haben das Weibchen bisher behandelt vom mesopotamischen Darmhirsch. Hier ist das Männchen zu sehen. Also sie ruft den Geliebten, er soll kommen, in Eile. Und so wird der gläubige Überrest in der Drangsal beten und rufen, dass Jesus Christus kommt und eingreift und auf dem Ölberg erscheinen wird. Eile, mein Geliebter, und sei gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den duftenden Bergen. Und der Vergleich mit dem Hirsch, mit dem Darmhirsch, man muss sich im Klaren sein, das Männchen springt im Galopp pro Schritt 2,5 Meter im Galopp. Das ist also enorm. Das Weibchen kann weniger, aber hier geht es ja um das Junge, der Hirsch, das Junge, also männlich, der Hirsche. Und in Bezug auf die Gemeinde, die sagt in Offenbarung 22, komm, Herr Jesus. Nachdem er zum vierten Mal dort in Kapitel 22 am Schluss sagt, in der Offenbarung, ich komme bald. Da hat schon manche gefragt, aber wie kann das sein, dass Jesus Christus sagt, in der Offenbarung, die vor 2000 Jahren geschrieben wurde, bald, ich komme bald, und er ist bis heute nicht gekommen. Nun, die Übersetzung ist nicht ganz korrekt. Und die alte Elberfelder hat dort jeweils eine Fußnote, und die sagt, dass es eigentlich heißt, ich komme schnell. Entachy ist ein adverbialer Ausdruck. Der sagt nicht, ich komme in kurzer Zeit, sondern ich komme ganz schnell, plötzlich. Es wird ganz überraschend sein, wenn er kommt. Ebenso wie ein Hirsch im Galopp. Pro Sprung 2,5 Meter. Das ist das Bild dafür. Ich komme bald. Und hier der Wunsch am Schluss des Hohen Liedes, wie am Schluss der Offenbarung. Eile, mein Geliebter. Komm, Herr Jesus. Hier noch Junge. der Darmhirsche. Und was die Gazelle anbetrifft, die als zweites Bild hier verwendet wird, das haben wir schon behandelt, die Dorcas-Gazelle. Auch ein ganz schnelles Säugetier. Damit sind wir heute am Ende. Es war eine Auswahl, aber es soll auch eine Anregung sein, um sich mit den anderen Pflanzen und Tieren im Hohenlied auseinanderzusetzen und überhaupt in der Bibel. Denn wie gesagt, wir finden etwa 130 Tierarten und etwa 110 Pflanzenarten in der Bibel. Und alle haben etwas zu bedeuten für uns.